herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 18 des Metal Hammer Podcasts Maximum Metal mit mir, der kleinen Wenigkeit Thorsten Zipperlein Zackezahn und der großen Wenigkeit,
dem großen Sebastian. Hallo, schön, dass ihr alle da seid zu unserer Volljährigkeitsausgabe. Heute hauen wir mal richtig auf die Kacke.
Den Witz wollte ich auch machen.
Was hast du gemacht zu deinem 18. Geburtstag? Weißt du es noch?
Gesoffen.
Das wollte ich auch sagen, weil Details weiß ich auch nicht mehr, was doch für gesoffen spricht.
Doch, ich weiß noch, dass ich zu Freude meiner Eltern damals in dem Haus meiner Eltern, was heißt Haus? In dem riesengroßen Anwesen meiner Eltern, wo man vom Eingangstor bis zum Haus selber 45 Minuten mit dem Rad fahren musste, eine Party gefeiert habe mit meinen besten Kumpels, bis alle Pizza weggefressen war und alles weggesoffen war und wir besoffen zu irgendwie lauter Mokka am Boden lagen.
So ähnlich war es bei mir auch. Ich glaube, im für uns extra für die Kinder eingerichteten Partykeller meiner Eltern, der nach den Feiern immer aussah wie Sau. Es wurde auch schon mal unten rein erbrochen. Es flog vieles um. Es war laut. Ich weiß noch, dass meine Mutter mir mal sehr amüsant erzählte, wir haben damals für Bloodhound Gang gehört und hier, wie heißt er denn? Burn, Motherfucker Burn, haben wir laut aus dem Keller mitgesungen, mitten in der Nacht. Sie ist davon irgendwie aufgewacht, hat nur gelacht, weitergeschlafen. Zum Glück waren die so entspannt.
Burn, Motherfucker Burn?
Wie hieß der Song? The Roof is on Fire?
Ja, yeah, The Roof is on Fire.
Aber das hieß der Song so?
Ich glaube, The Roof is on Fire, was ist?
Wir werden es in der Metal Hammer Podcast Playlist Remember Where You Heard It First jetzt zwangsläufig sehen müssen.
Jetzt hat der Meister es auch endlich drauf. Die Eigenpromo ist auch bei dir angekommen. Siehst du, Bloodhound Gang. Da auch zu denen, aber das erzähle ich schon andermal. Wo wir am heutigen Tage der Aufzeichnung dieses Podcasts, jetzt kommt die Querverbindung zur ersten Rezension, die wir heute starten, und zwar...
Oh ja.
Herzlichen Glückwunsch, weil wir zeichnen heute am 21. Juli 2021 auf. Korrekt?
Korrekt.
Korrekt. Korrekt. Korrekt. Herzlichen Glückwunsch, Lee Aaron wird heute 59.
Haha, herzlichen Glückwunsch.
Genau, und Lee Aaron beehrt uns heute am Freitag, an dem ihr diesen Podcast hört, und zwar am 23. Juli mit dem neuen Album namens Radio On.
Genau, also machen wir mal das Radio an.
Ausrufezeichen.
Und das neue Lee Aaron Album.
Wir machen mal das Podcast Metal Hammer Radio On und erzählen mal, wie toll denn dieses kanadische Hardrock-Album geworden ist.
Es ist ein gutes Hardrock-Album. Lee Aaron ist eine coole Person. Ich war davon überrascht, wie süffig das Album klingt, wie ja, zum Teil auch poppig im positiven Sinne. Also es geht gut rein. Es klingt, darf man das sagen, jünger und frecher, als ich erwartet hätte, ehrlicherweise. Es ist ein kurzweiliges Classic-Rock-Album, das ich mir in Wahrheit wahrscheinlich nie wieder anhöre. Aber beim Hören macht Spaß.
Ich wollte es in Wahrheit nie anhören, habe es aber getan. Als es in meinen Computer streamte, und ich muss sagen, da habe ich mir die Frage gestellt, Lee Aaron, die ist noch aktiv. Ich hätte ja gedacht, dass die wirklich schon viel älter ist, als sie vorgestern geworden ist. Aber sie ist immer noch aktiv, die gute Karen Lynn Greening, wie sie eigentlich wirklich heißt. Und ich sag mal so, das ist halt, ja, also sie macht nach wie vor das, was sie, wie ihr sie kennt, netten, poppigen, stromlinienförmigen Hardrock für Ohren, die nichts Extremes gewohnt sind.
Das hast du schön umschrieben, würde ich sagen.
Ja. Es plätschert so ein bisschen wie Radioberieselung an dir vorbei, aber es tut auch nicht weh und es ist ganz angenehm. Und ihre Stimme ist toll.
Ja, richtig. Und sie ist eine coole Person.
Genau. Daher, also ich muss auch sagen, dass ich sie als Person cooler finde als ihre Musik.
Was und ja das, auch was wert ist.
Ja, und das ist eigentlich irgendwie, das finde ich irgendwie toll.
Gilt das auch für Vater und Sohn Bifford? Biff Bifford und sein Sohn Seb.
Sepp.
Die sich zusammen Sepp,
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 Sebastian,
man weiß es nicht.
Oder?
Wahrscheinlich ist dein voller Name Sebastian. Ein schöner Name. Beide haben sich zusammengetan zu Heavy Water und veröffentlichen heute ihr Debütalbum Red Brick City.
Wir haben dieses Mal zwei Namensvettern dabei. Du hast Seb Beifort dabei und ich habe nachher noch einen Thorsten, über den wir sprechen werden.
Richtig.
Aber ohne Haar. Ich bin ja ein ganzer Thorsten und Thorsten ohne Haar sind ja keine ganzen Thorsten. So, schreibt uns eure Hasskommentare unten hier in diese Zeilen da rein, die unter dem Podcast stehen. Heavy Water. Ich war ja überrascht.
Genau. Ich war auch überrascht. Eine der Überraschungen des Monats, glaube ich, tatsächlich. Man hört, dass es Biff Bifford ist. Es ist aber kein Sechsenabklatsch. Es ist klassischer Hardrock mit Alternative, bisschen Grunge-Einflüssen sogar.
Ja, aber bisschen passt, viel.
Ja, aber da passt Biffs Stimme gut zu. Die Stimme von Seb ebenfalls. Angenehm, abwechslungsreich. Es rockt nicht zu altbacken, was man, ja, wenn Biff Bifford beteiligt ist, erstmal vielleicht unterstellen oder befürchten mag. Ist aber auch nicht so modern glattpoliert. Es ist cooler, zeitgemäßer Hardrock, den die beiden da fabrizieren.
Ja, ich fand, also allein der Titelsong Red Brick City erinnert mich total an Soundgarden zu besten Zeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das so vom Gitarrengefühl her, das ist eine, dann ist es ganz viel englischer Britrock mit drin, dann ist Queens of the Stone Age irgendwie mit drin, dann berufen sich natürlich auf Led Zeppelin. Ich war wirklich schwer überrascht, dass es so klingt, so modern klingt. Und was viele Leute nicht rausgehört haben, was ich der Meinung bin, rausgehört zu haben, ist, dass der Gesang, und ich glaube, das ist, die singen ja beide, ne?
Ja.
Ich glaube, das ist der Sohn, der klingt wie, also deswegen klingen die Songs streckenweise wie die Manic Street Preachers. Weil der Gesang so klingt. Und das finde ich total charmant. Ansonsten, wie du schon sagst, grooviger Hardrock. Textlich ist es manchmal wirklich so die Stilistik, reim dich oder ich fress dich, weil einfach da, glaube ich, die Ideen auch limitiert waren. Aber insgesamt hätte ich das von Biff mit dem Saxon-Fame, den er hat, nicht erwartet. Und ich glaube, dass so der Major-Einfluss für diese Stilrichtung schon von seinem Sohn ausgeht.
Wahrscheinlich, glaube ich auch. Der ja auch eine eigene Band hat, Naked Six,
ja,
die auch schon cool war, aber auch jetzt das Zusammenspiel mit seinem Vater ist wirklich cool. Es bleibt mit Wahrheit nicht so viel hängen, muss man auch wieder sagen, nach dem Album. Trotzdem klingt alles cool, ist ein schöner Zeitvertreib. Nicht nur für Vater und Sohn, sondern auch für uns.
Ich kenne nur Naked City.
Ist das so ein Film? Nee, was ist das?
John Thorns Naked City, dieser extreme Jazz Saxophonist aus New York. Und Naked City, nagel mich jetzt nicht fest, war Naked City mit Mike Patton oder war das ohne Mike Patton? Da hapert es jetzt ein bisschen bei mir. Auf jeden Fall ist es John Thorns Naked City. Kannst du mal googeln, ist in extrem extravagant avantgardistischen Kreisen vor gut 20, 25 Jahren extremst angesagt gewesen.
Na dann, vielleicht finden wir es auch in unserer Spotify-Playlist.
Lieber. Oh ja, da fällt mir doch ein. Manic Street Preachers, nur zur Belustigung. wenn ihr euch wundert, warum ist denn hier plötzlich Opus mit Life is Life drin? Alle Bands und Songs, wir versuchen alle Bands und Songs, über die wir sprechen, in unserer Playlist zu verarbeiten. Und deswegen müsst ihr nicht böse sein, wenn da auch mal was Nicht-Metallisches Hop-Hop-Reiter macht, okay? Wir sind euch auch nicht böse, dass ihr da einfach weiter vorspult. Das kann man nämlich bei unserer Open Spotify Playlist, da kann man einfach weiterklicken.
Das kann man. Man sollte sowieso nicht böse sein.
Außer man spielt. Soll ich jetzt alle Bands mit reinnehmen? Soundgarden, Lena Meyer-Landrut, nee, Manic Street Preachers.
Schon wieder.
Nein, Quotzer, Led Zepp nehmen wir auch mal mit rein, weil man kann nie genug Led Zepp hören. Entschuldigung, du hast gesagt, ich habe nur das Wort Thrash Metal im Hintergrund gehört.
Genau, man soll nicht so viel böse sein, außer man spielt Thrash Metal, so wie Eradicator, die heute das Album Influence Denied veröffentlichen. Der Albumtitel ist natürlich gelogen, selbstverständlich sind sie beeinflusst, nämlich unter anderem von Destruction, gerade gesanglich, von Creator, was die Melodiosität angeht, ein Schuss Riffarbeit von Testament ist mit drin. Produziert das Ganze von noch ein Sebastian, Seb Levermann von Orden Ogan, schon das fünfte Album in Nordrhein-Westfalen. Cooler Thrash Metal mit coolen Melodien, starken Riffs, starken Gangshouts. Gerade dieser Destruction-artige Gesang ist cool, wenn auch ein bisschen mehr Varianz da vielleicht das Album noch ein bisschen weiter nach vorn gebracht hätte. Trotzdem ein starkes Thrash-Metal-Album einer deutschen Band.
Kann man anbieten. Vor allen Dingen einer Band, die jetzt gerade aktuell, das muss man mal erwähnen, die kommen ja aus Olpe. Olpe auch betroffen vom aktuellen Hochwasser. Sag ich mal, wir denken an alle, die davon betroffen sind. Wir hoffen, dass alles gut geht bei allen. Wir hoffen auch, dass in diesem Falle das auf Eradicator nicht so einen großen Einfluss haben wird, dass sie trotzdem positiv in die Zukunft wieder schauen können, wenn das Wetter sich mal verbessern sollte, wie auch andere Umstände. Aber nochmal auf das Album zurückzukommen, ich verliere mich schon wieder so. Soli Weiß habe ich ein bisschen Kirk Hammett rausgehört. Finde ich ganz cool. Und wahrscheinlich sieht die Band das ganz anders und denkt sich, Kirk Hammett? Wer ist denn das? Der Hamster aus San Rafael.
Und, so jung sind sie auch nicht. So jung sind sie auch nicht.
So jung kommt man immer mehr zusammen. Und was ich schön finde, du sagst ja, der Sänger hätte ein bisschen mehr und so. Was ich ganz cool finde, ist bei dem Sänger, ich kann das jetzt schlecht so in Worte fassen, aber ich finde, er singt immer so über die Songstrukturen hinaus. Verstehst du, was ich meine?
Er folgt also, nicht der Melodie unbedingt, meinst du?
Genau, es macht nicht so, ja. Sondern er macht cool, oder? Und das finde ich total interessant.
Klingt von ihm cooler als von dir, aber ja.
Hey, warte erstmal, wenn mein Album rauskommt, Influence Not Denied, nächste Woche Montag. Nee, das finde ich, ganz, was? Influenza Denied.
Influenza heißt, Denied.
Heißt mein Album. Influenza Denied. Und ich muss sagen, also coole deutsche Thrashband, starkes Album. Auf jeden Fall unterstützenswert. Shoutout to Olpe.
Und Shoutout to Litauen, wo die nächste Band herkommt. Leider weiß ich nicht genau, wie man sie ausspricht. Erdfe? Erdfe?
Erdue?
Erdue?
Erdü?
Ich weiß nicht. Das Album heißt ebenso eingängig Savigailer oder so ähnlich. Man spricht zumindest so aus. Post-Metal, Hardcore, Sludge kommt da zusammen. Krach, Wut, Verzweiflung reibt und dröhnt und drückt und meandert nach vorne. Ich mag's nicht so, weil es ist für mich nicht so richtig zugänglich und ich hab da nichts, wo ich mich dran festhalten kann. Manchmal kommen da so ein bisschen schimmern so Melodien durch. Was ich noch ein bisschen ärgerlicher finde, weil das so zeigt, so, da hätte es hingehen können, ist es dann aber nicht. Für Genre-Fans bestimmt ganz gut, da kannst du bestimmt mehr zu sagen.
Dass du immer, das ist immer so, die Sache, die du nicht erklären kannst, schiebst du immer mir in die Schuhe. Ja, was, genau. Was ich ekelerregend finde, ist, dass du hier so pseudomäßig dich immer vorbereitest plötzlich. Das ist ja, was ist denn bei dir passiert? Erst schickst du mir nicht die richtige Liste oder gar keine Liste oder tust so, als hätte ich sie schon. Und dann, kurz vor knapp, bist du auch noch besser vorbereitet als alle anderen Teilnehmer dieses Podcasts. Ja,
habe ich an der Journalistenschule so gelernt. Selbst gut vorbereiten und die anderen auflaufen lassen.
Ich war ja nur auf der Baumschule, deswegen kann ich da nicht mitreden. Aber gib mal ein Erdwe mit ordentlich Schuss. Du hast es schon gesagt, also es ist nichts für die gängigen Heavy-Metal-Ohren. Ich sage immer, eine perfekte Band fürs Roadburn. Hallo Walter. Kannst du buchen, wenn sie nicht schon da waren und ich sie in dem Mega-Billing übersehen habe. Litauen, interessant, dass so etwas dort entstanden ist. Referenzen würde ich mal Neurosis, Cult of Luna, Converge, wenn sie in die hardcoreigen Passagen kommen. Also Jacob Bannon wäre, glaube ich, stolz auf sie, falls ich nicht weiß, wer das ist der Mann von Converge. Ich wollte auch so ein bisschen Nachhilfeunterricht, kann nicht schaden.
Ja, sehr gut. Darum bin ich ja auch da, ja.
Genau, und es ist halt eine Flut aus episch langsamen Parts mit so ganz krachigen, schnellen, hardcoreigen und wie du schon sagst, irgendwas mit Post, irgendwas mit Hardcore, irgendwas mit Sludge. Sehr, sehr experimentell, aber genau so, wenn man Fan dieser Bands, der genannten Bands ist, genau so muss man das schleppend, böse und heavy in Szene setzen. Finde ich sehr gut. Auf jeden Fall beobachtungs- und hörenswert. Und Ohren drauf and Shoutout to Litauen. Dieses Shoutout habe ich in einem anderen Podcast gelernt, das mache ich jetzt auch die ganze Zeit. Also nicht einen, den ich gesprochen habe, sondern den ich gehört habe. Und da auf Shoutout kein Copyright zu legen ist, mache ich jetzt auch immer Shoutout.
Geil. Klingt auch voll jung und modern. Toll.
Ja.
Das bringt uns nach vorne, noch weiter.
Bevor ich in die Methusalem-Sphären Jeff Bezos-mäßig aufsteige, muss ich noch immer ein bisschen mich verjüngen, selbst verjüngen. Shoutout to myself. Apropos Shoutout, vergesst nicht, während ich hier versuche, mit meinen Vorbereitungen klarzukommen, unsere Playlist anzuklicken, die Remember Where You Heard It First Playlist, Maximum Metal Podcast aus Spotify. So, das war's schon gewesen für den jetzigen heutigen Tag,
oder was? Das waren so die Highlights heute. Ein bisschen mehr kommt noch. Wir wollen ja aber auch noch ein bisschen über Alben sprechen, die nächste Woche erscheinen, wo wir keinen neuen Podcast haben, am 30.07. Mhm. Da kommen nämlich auch noch ein paar spannende Alben, die wir hier erwähnen wollen. Und darum springen wir da jetzt mal hin. Bleiben im Postgefilde, aber färben das Ganze ein bisschen schwärzer mit Agrypnie. Post-Black Metal.
Mein Namensvetter, Thorsten.
Genau.
Hirsch.
Ja, so ohne heißt Haar, er. Außer der Hirsch. Ja, so heißt er.
Ja, Hirsch mit Haar, aber Thorsten ohne.
Wobei er tatsächlich im Interview heißt es in unserer aktuellen Ausgabe, dass er irgendwie mit seinem Nachnamen gar nicht mehr angesprochen werden möchte, sondern nur noch mit seinem Vor- oder Künstlernamen und nicht den Nachnamen raushalten möchte, was irgendwie jetzt bei dem, keine Ahnung, das wievielte Album ist das, kommt ein bisschen spät, die Erkenntnis. Steht ja auch
überall, wie er heißt. Künstlername, sag mal schnell.
Ich glaube einfach Thorsten Agrypnie oder so, glaube ich, heißt auf Instagram, bin mir nicht sicher. Ja, so oder so, man weiß, wie er heißt, daher, aber ist offenbar gerade sein Ding, soll er haben, soll er machen. Wichtiger ist, das Album Metamorphosis ist da oder wird nächste Woche bei euch sein. Wird alle Fans abholen, mit Sicherheit. Erfüllt den Genre-Standard, hat das Genre ja auch geprägt von Anfang an mit seiner Band. Wird also seinem Vorreitertum gerecht. Auf hohem Niveau ist es ein sehr intensives Album. Düster bis zur Depressivität, melancholisch, hasserfüllt. Hat auch immer wieder harte Ausbrüche, dagegen auch wieder wunderschöne melodische und so schwelgerische. Neu ist, glaube ich, die Orchestrierung in dieser Intensität. Ich glaube, das hat er früher so nicht gehabt bei Agrypnie, oder?
So gut habe ich...
So viel Orchester?
Was hat er schon mal gehabt?
So viel Orchester dabei war, glaube ich, früher nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr geworden.
Ich hatte es auch irgendwie ein bisschen runtergestrippter in Erinnerung. Mhm. Und das Schöne ist, dass du heute einfach all das sagst, was ich auch gesagt hätte.
Ach Gott, ich habe auch noch den Zettel geklaut. Ja, so bin ich.
Ich glaube auch, dass du hier eine Kamera installiert hast. Aber ganz ehrlich, es ist natürlich bei Agrypnie immer stimmungsabhängig, dass man sowas hören kann. Das kann man nicht immer hören. Ist auch nichts fürs, fürs normale Heavy-Metal-Ohr. Da muss man sich schon, weil es halt intensiv und anders und extrem ist. Ich habe es einfach mal schön intensiv und intelligent benannt.
Ja, schön.
So wie sie schon immer waren. Mhm. Und kann ich mir auch nicht immer anhören. Jetzt bei der Band muss ich sagen, also bei dem Album Metamorphosis muss ich sagen, dass mir das schon gut zur jetzigen Zeit reingegangen ist. Ist aber wahrscheinlich so, dass ich jetzt ein paar Wochen es nicht anhören kann. aber kommt dann wieder. Und nochmal darauf hinzuweisen ist, was ich nicht ganz so auf dem Schirm hatte, waren diese ewigen Besetzungswechsel der letzten Jahre. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer außer Thorsten Nocte Obduktner Agrypnie in der Band spielt. Deswegen ist, glaube ich, auch nicht wichtig bei der Band. Oder?
War ich wahrscheinlich nicht so. Wahrscheinlich nicht so.
Wahrscheinlich nicht so.
Ich hoffe, es ist kein schlechtes Zeichen, aber es ist ja nicht mein Lieblingsgenre. Trotzdem kann ich was mit dem Album anfangen. Ich hoffe, dass das nicht gegen das Album spricht.
Es liegt vielleicht daran, dass du was auch verstehst in der Sprache, in der sie singen.
Womöglich. Wobei Deutsch ja auch immer schwierig ist, gerade wenn man so viel versteht. Aber sie können das gut. Also da kommt die Poesie und, wie du es genannt hast, die Intelligenz sehr gut heraus. Es ist kein Pseudogeschwurbel.
Genau, es ist so ein bisschen vergleichbar mit Dornenreich, mit denen ich ja zu Anfang auch Probleme hatte, weil die, ich sag mal, viele Dinge in Worte gepackt haben, die mir nicht geläufig waren, wo du dich auch erst reinhören musst. Und dann, wenn du es öfter gehört hast und dich dran gewöhnt hast oder darauf gewappnet warst, dass es wiederkommen wird, dass immer wieder neue Wortkreationen in Szene gesetzt werden, dann macht es das ja erst spannend und dann macht das Spaß. Also das find ich ganz cool daran. Ich habe immer das Gefühl, dass ich bei solchen Bands einfach nicht verblöde, sondern noch was lernen kann. Und das finde ich toll.
Auf jeden Fall.
Das finde ich einfach super. Ich meine, das ist ganz bescheuert ausgedrückt, aber es ist so. Ich finde das toll, dass es solche Bands gibt und dass sie solche tolle Musik machen. Schleim, Schleim. Der Schleim trieft gerade hier so über meine Tastatur. Dann schleimen wir mal eine Runde weiter zur nächsten Band, wo wir ja Post gar nicht so richtig stehen lassen können, sondern mehr so Avantgarde. Ich weiß es nicht. Das muss. Da kannst du doch mal wieder was beschreiben, was du auf deinem Zettel stehen hast.
Das
Also wir
wollte
kommen
ich jetzt.
zur Band Landlos mit dem Album, das den lustigen Titel, was heißt lustig, den interessanten Titel Wildhund trägt. Richtig, oder?
Richtig. Und eigentlich wollte ich das jetzt dir überlassen, damit einzusteigen. Jetzt darf doch wieder ich.
Nee, nee,
Mist.
nee, nee.
Naja, es ist Prog Dark Alternative, weniger Metal als Rock, würde ich sagen. Es ist melancholisch und verspielt, geht selten geradeaus, sondern eher verträumt, rockt dabei aber immer düster, auch in seinen Grenzen hart. Es ist verkopft, aber nicht so verkopft, dass man gar nicht reinkommt, sondern es
Ja.
zieht einen sehr, sehr interessant rein.
Ich würde auch, also es gibt ja einen Song, der vorab veröffentlicht worden ist. Es ist I Don't Know. Oder in einem Wort gesprochen, I Don't Know, so heißt der Song. Ich würde nicht ich weiß nicht, ob ich empfehlen würde, den so alleinstehend zu hören, weil der ist mehr Aphex Twin. Falls ihr den nicht kennt, kommt auf unsere Playlist. Gut, so muss ich mal notieren. Mehr Aphex Twin als gängiger Heavy Metal in seinen Strukturen. Es ist schon sehr, also Landlos ist ja schon sowieso sehr gewöhnungsbedürftig. All das, was du sagst, trifft zu. Und das Konzept an sich ist es ja immer noch, also auch Wildhund, das Album ist ja immer noch von dem Ganzen, warum es Landlos überhaupt gibt, geprägt. Und zwar, dass der Markus Siegenhorst, der Markus Herbst Siegenhorst an sich, also ich will da jetzt nichts Falsches sagen, sage ich mal, eine Ich-Störung, eine Derealisation sozusagen hat, also ich weiß nicht, ob man das eine Krankheit nennen kann, wie auch immer das sich ausdrückt. Und dadurch ist ja das komplette Projekt geprägt und auch all das, was Landlos irgendwie darstellt, bis zum heutigen Tag, wenn ich das alles so richtig verstanden habe.
Also eine Selbstoffenbarung, das ganze Album. Und darauf muss man sich dann beim Hören
Immer.
auch einlassen.
Immer, genau. Und deswegen, ich sag's euch gleich, wenn ihr Rebellion mögt, ist das vielleicht nicht eure Band.
Rebellion, die auch heute übrigens ihr neues Album veröffentlichen,
Nee,
der
letzte Woche.
Vollständigkeit halber.
Also heute, doch
Naja,
heute,
also heute,
meinte
also
ich.
wir gehen wieder zurück zum 23., obwohl wir jetzt am 30. sind, so mind blown, was los?
Ey,
Shoutout,
das ist
Seidler.
doch. Ich dachte, das wäre ein No-Brainer hier. Aber egal.
Auf zum
Genau.
nächsten Deep Dive. Ja.
Genau, jetzt geht's. Genau, auf zum nächsten Snyder Deep Dive.
Der D-Dive, ja.
Zum D-Dive. Also das ist dann wieder was für Mettler an sich, obwohl der D da auch irgendwie plötzlich vorgeprescht ist und sich so ein bisschen modern hart gibt, indem er doch bei dem, sag mir, wenn ich falsch liege, Time to Choose ist doch der Song mit Jamie Juster, ne?
Time to Choose ist mit dem Corpse Grinder, wenn ich das
Ah, das
richtig.
ist mit dem Corpse Grinder. Ich war nicht
Ja.
Jamie Juster auch im Studio?
Weiß ich gar nicht,
Das
ehrlich
ist der
gesagt.
Corpse
Ich
Grinder, du
habe
hast recht.
mir den Corpse Grinder geführt und gemerkt und notiert. Jamie Juster auch am Album beteiligt war, ich weiß es nicht.
Ich hatte mir irgendwo den Hatebreed-Fuzzi gemerkt. Egal, kommt beides auf die Playlist.
Gut
Corpse
möglich.
Grinder, CC, Hatebreed. Genau, und das ist halt schon eine sehr, sorry, falsch gelegen. Corpse Grinder, Time to Choose. Es ist schon eine sehr gewagte Kombination, die Snyder,
Voll.
zu da mit dem Corpse Grinder. Was auch immer das soll, es ist lustig anzuhören, aber that's about it. Sorry. Corpse Grinder, sorry, lieber CC, danke.
Ach, aber gerade weil es gewagt ist, fand ich es fand ich es spannend und angenehm. Also es ist etwas Gewagtes. Es ist sonst ein gutes, wenn auch relativ generisches, modernes Rock-Metal-Album mit so einem Ausbruch und mit dem Corpsegrinder. Setzt das nochmal ein Ausrufezeichen, was ich cool finde. Und obwohl das jetzt sehr negativ war, von wegen generisch und modern, es ist ein gutes, abwechslungsreiches Album, das irgendwie auch so Höhen und Tiefen hat, mal ein bisschen persönlicher und ruhiger wird, dann wieder mehr auf die Kacke haut.
Also
Ein
ich finde
gutes
es kom
Soloalbum.
ja, aber ich finde es komplett. Pff. War nicht die Snyder der Typ, der gesagt hat, ey, Trump ist mein Freund, dann war Trump nicht mehr in der Macht, dann hat er gesagt, ey, Trump ist nicht mehr mein Freund. War das nicht der? Die
Das weiß
Snyder?
ich nicht. Also
Der die Snyder?
ich hatte ihn eher so als Anti-Trump in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob er mal pro war. Ist das
Aber
so?
er war doch mal pro, oder nicht?
Das weiß ich nicht.
Ich will ihm jetzt nichts Falsches unterstellen, aber das hatte ich irgendwie auch abgespeichert. Aber vielleicht sind da auch meine Gehirnzellen so ein bisschen durcheinander gewandert
Das
mit
weiß ich nicht.
Jamie Juster, Trump, Snyder.
Da geht einiges durcheinander. Es ist auch kein Twisted Sister-Klassiker, damit würde es sich nicht mehr messen können, aber trotzdem. Seine
Null.
Solokarriere, glaube ich, rollt okay und ich glaube, die Songs live mit ein paar Twisted Sister Klassikern reingestreut, das wird cool, wenn man wieder darf, eines Tages.
Man darf doch schon fast wieder, dachte ich.
Man darf fast wieder, das stimmt.
Aber dann
Aber
darf man und dann ist man angesteckt. Das ist auch doof.
ja, das ist doof. Und gerade als Amerikaner, bis man da wieder nach Europa darf und dort spielen darf, ist ja alles ein bisschen komplizierter. Wenn das mal so
Ja, ah.
ist, sind das coole Songs dafür auf jeden Fall. Leave a Scar heißt das Album.
Leave a Scar. Es lief keine Scar bei mir, zumindest nicht in meinen Hörerinnen. Da lassen andere ihre Scars. Wie auch immer, genau, zum Thema, wir dürfen ja bald wieder, kommen wir an dieser Stelle, bevor wir zum Thema der Woche kommen, zum Update zu Bullhead City. Wie versprochen, in jedem Podcast die neuesten Infos, was passiert auf dem Holy Wacken Ground. Mit dem Festival Bullhead City, 16. bis 18. September. Die ersten Infos sind raus. Was kosten die Tickets? Wie viele Leute dürfen hin? Wer spielt? Und wir hören mal an dieser Stelle, was denn so kommt.
Willkommen zu unserer immer noch neuen Rubrik The Road to Bullhead City, wo es um Updates rund um besagtes Festival geht. Ich bin Raphael und ich spreche heute mit Stefan Reuter, dem Manager im Digital Marketing beim Wacken und Bullhead City. Hallo Stefan, wie ist die Lage? 10.000 Tickets habt ihr jetzt verkauft. Normalerweise ist das Wacken ja in Windeseile ausverkauft. Andererseits ist die jetzige Zeit ja auch nicht mit den normalen Umständen zu vergleichen. Seid ihr zufrieden mit den bisherigen Verkaufszahlen?
Ja, absolut sind wir damit zufrieden. Also es ist ja nicht nur so, dass das besondere Zeiten sind. Es ist ja auch nun mal so, dass wir mit dem Bullhead City einfach ein ganz neues Eventformat anbieten, das ja die Leute so auch noch nicht kennen. Wir ja auch nicht, feiern wir ja auch zum ersten Mal dieses Jahr. Und ich muss auch sagen, es ist ja auch relativ kurzfristig so gesehen. Ich meine, ist im September, geht die Sause los. Da muss man dann halt auch natürlich Zeit für haben. Und ich sag mal, wir sind echt. Also wir freuen uns über jede einzelne Person, die teilnimmt und dass es jetzt schon über 10.000 sind, die sagen, den Spaß geben wir uns, das ist echt super.
Sind das denn alles 3-Tagestickets oder gibt es auch viele für 1 oder 2 Tage? Wie ist da so das Verhältnis unter den verkauften Karten?
Also die genauen Zahlen kann ich dir nicht nennen. Ich weiß aber, dass die absolute Mehrheit sozusagen die 3-Tagestickets inklusive Camping sind. Denk einfach, Leute wollen so ein richtiges Festivalerlebnis damit haben. Die
Ja.
Tagestickets gehen auch gut, kann man sagen. Aber insgesamt sind halt, wie gesagt, die Mehrtagesangebote ganz, 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 ganz weit oben. Ich würde eine Prozentzahl nennen, wenn ich sie sagen könnte. Ich weiß einfach nicht, ich habe sie nicht vorliegen.
Kann ich auf jeden Fall verstehen, dass das Bedürfnis nach richtigem Festival wieder da ist nach so langer Zeit. 10.000 Tickets ist ja die Hälfte von dem, was ihr wollt. Also zumindest unser letzter Stand vor 2 Wochen lag bei 20.000 gewünschten Gästen mit kleinem Fragezeichen, ob vielleicht noch Luft nach oben ist. Aber 20.000 war so das, was ihr angepeilt habt. Ist das noch aktuell?
Damit planen wir aktuell weiter, ja.
Und das kleine Fragezeichen, ob Luft nach oben ist. Ist es abzusehen, wann man sich endgültig auf eine Zahl festlegen muss?
De facto eigentlich wirklich erst kurz vor dem Festival an sich. Es ist ja einfach diese unfassbar dynamische Situation, die jetzt seit ein paar Monaten her herrscht. Deswegen, das wird irgendwann kurz vor dem Festival definitiv ganz, ganz, ganz final feststehen, denke ich. Sobald wir was sagen können, dann sagen wir das, aber ich denke, da wird man noch ein bisschen warten müssen.
Mhm. Und besteht da die Gefahr, dass es noch kippen kann oder steht alles fest? Also ich meine, vor kurzem fand ja dieses Verknipp-Festival in Holland statt, bei dem man ja leider als Folge die steigenden Zahlen wieder beobachten konnte, was ja keiner will, aber genau, besorgt euch das und wie geht ihr damit um?
Also ich sag mal, grundsätzlich ist jetzt jede einzelne Infektion mit diesem Virus immer eine miese Nachricht. Vollkommen egal, ob für uns, für andere Veranstaltende, für andere Branchen, das ist einfach furchtbar.
Ja.
Jetzt dieses konkrete Beispiel, es ist so, wenn man sowas mitkriegt, ist natürlich nicht, dass man sich denkt, oh toll, oder dass man denkt, ach scheiße, ist einfach, man nimmt es hin und guckt sich das an. Jetzt gerade bei dem Beispiel, bei dem Verknippt in Utrecht, müsste man mal gucken, da ist zum Beispiel, haben wir die Situation, das ist ein Festival in der Stadt. Das ist ein urbanes Setting. Kneipen und Bars waren offen. Es könnte also auch vorstellbar sein, dass die eigentlichen Infektionen gar nicht auf dem Festival stattfanden, sondern eben, wenn man danach noch ein Bierchen trinken gehen war oder ähnliches. Ist jetzt nur so eine Vermutung, wenn man sich das mal anguckt, aber solche Sachen gucken wir uns natürlich an, gucken, wo müssten wir bei uns dann aufpassen, und da wäre es natürlich okay, sonderlich viele Clubs, Kneipen, Bars in Wacken haben wir schon mal nicht. Das heißt also, dass da sich viele Menschen mit Ungetesteten oder Ähnlichem mischen, wäre bei uns nicht der Fall. Und man muss auch klar sagen, es finden ja gerade wahnsinnig, also was heißt wahnsinnig viel, es finden ja derzeit einige Veranstaltungen statt. Also wir hatten ja irgendwie den Download Pilot vor ein paar Wochen im UK mit irgendwie 10.000 Leuten. Ich meine, da wäre alles safe gewesen, kein größerer Infektionsherd entstanden sozusagen. Mhm. In Slowenien war jetzt vor 2 Wochen, meine ich, das Exit Festival. Da haben mehrere 10.000, ich glaube in Summe waren das dann über 100.000 Menschen teilgenommen. Auch nichts Nennenswertes. Ein Kumpel von mir war jetzt am Wochenende mit seiner Gang beim Obscene Extreme in Tschechien zum Beispiel. Ich meine, da waren 5.000 erlaubt. Mhm. Aus seiner Gruppe auch alle negativ getestet. Auch jetzt im Nachgang haben sie, was ich sehr, sehr gut finde, einfach nochmal an den beiden Folgetagen danach sich nochmal auf Eigeninitiative getestet und allesamt komplett negativ und sicher da rausgegangen. Das heißt, es ist also möglich.
Okay, das ist schon mal was sehr Optimistisches, was uns freut und womit man länger planen kann auf jeden Fall. Ja. Du bist ja Manager im Digital Marketing. Wird das Bullhead City Festival auch in irgendeiner Form online stattfinden? Also denkt ihr darüber nach, ob Konzerte gestreamt werden?
Also ich sag mal, wer uns kennt, weiß, dass wir uns in der Hinsicht immer was einfallen lassen. Aber ich möchte an der Stelle, auch wenn ich eigentlich eher digital-Jockel bin, sagen, ich durfte jetzt für Wacken.com mit Falk Maria Schlegel von Powerwolf sprechen. Und der hat halt das so schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube, die Magie, die da vor Ort sein wird, die wirklich, glaube ich, greifbar sein wird, sowohl für die Fans als auch für alle Musizierenden sowie für uns als Crew, das wird so ein Erlebnis. Das werden wir auf keinen Fall schaffen, ins Internet zu übertragen, dieses Feeling. Das wird, glaube ich, unfassbar.
Das kann ich mir vorstellen. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, was ihr euch da einfallen lassen werdet. Und wir werden auf jeden Fall noch öfter nachfragen. Für diese Folge ist es jetzt erstmal genug. Es sind ja immer so kleine 5-Minuten-Interviews in unserer Rubrik. Da das Thema aber besonders spannend ist, gibt es etwas, was du unbedingt noch sagen willst und ich nicht nachgefragt habe?
Ich würde, wenn es okay ist, gerne noch ein paar Sachen zum Wacken Open Air an der Stelle sagen.
Sehr gerne.
Also ich meine, eigentlich ist das ja hier eine Rubrik zum Bullhead City, aber irgendwie hängt das natürlich auch alles mit dem Wacken Open Air zusammen. Und genau. Ich wollte an der Stelle einfach mal, da ich mir sicher bin, dass unter den Zuhörenden irgendwie Menschen sind, die Tickets fürs Wacken Open Air 2020 hatten und dann für 2021 und jetzt für 2022 vermutlich, einfach mal im Namen der ganzen Crew einfach Danke sagen. Also weil es ist einfach nicht selbstverständlich, dass man Wochen vor dem eigentlich geplanten Eventdatum schon wieder sagen kann, dass man ausverkauft ist. Und wir nehmen das halt nicht für selbstverständlich oder so ähnliches. Deswegen wollte ich jetzt hier diesen Spot kurz nutzen, um da wirklich einfach ein riesenfettes Dankeschön loszuwerden.
Super, alles klar. Stefan, dann sind wir schon wieder am Ende. Kurz, aber knapp. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und wir kommen in 2 Wochen einfach nochmal auf euch zurück und fragen nach einem neuen Update zum Bullhead City Festival. Bis dahin, super. Viel Erfolg weiterhin für die Planung.
Vielen Dank euch.
Kommen wir zum nächsten Thema. Was trinkst du? Also ich trinke kalten Kaffee und da kann man beim nächsten Thema nicht davon behaupten, dass es kalter Kaffee wäre.
Ich trinke lauwarmen Kaffee. Ich weiß nicht, ob man das damit gleichsetzen möchte. Ich glaube und hoffe allerdings auch nicht. Du sprichst bestimmt vom neuen Iron Maiden Song und der Ankündigung des Albums Senjutsu.
Senjutsu.
Ja, je nach Sprachbarriere, die man sich da aufzwingt. Na,
wir haben ja versucht, im Land der aufgehenden Sonne zu erkunden, was Senjutsu bedeuten soll, und sind aber nicht wirklich zu einem richtigen Ergebnis gekommen. Beziehungsweise es gibt einen Manga-Kämpfer, der...
Naruto. Manga- und Anime-Held Naruto hat einen Spezialangriff namens Senjutsu, was auch so ein bisschen das Einzige ist, was man beim Googlen des Wortes findet. Es gibt wohl auch noch eine Martial-Arts-Schule in Amerika irgendwo, die sich so nennt. Also irgendwas aus dem Kampfsport-Bereich wird sein, ob denn jetzt wirklich existierend oder eher so ausgedacht. Man weiß es nicht.
Aber jetzt
man hört aber, dass es irgendwie japanisch ist. Und auch Eddie sieht irgendwie japanisch aus.
Was haben Maiden damit zu tun? Außer, dass es ein neues Image sein soll.
Ja, sie hatten ja auch nichts zu tun mit Maya auf dem letzten Album. Sie hatten auch nichts zu tun mit alten ägyptischen Göttern. Sie haben auch wenig zu tun mit Hinterhof-Messer-Serienmördern, die auf Margaret Thatcher
einfliegen. Wie, du willst jetzt sagen, die haben nichts damit zu tun? Willst du etwa auch behaupten, dass Blind Guardian nichts mit Herr der Ringe zu tun haben?
Doch, selbstverständlich. Die sind ja direkt aus dem Buch rausgefallen.
Rausgeflogen.
Flieht,
ihr Narren.
Ja, es ist ein neues Image. Es ist ein neues... sie brauchen jetzt zu jedem Album auch was sie auf der Bühne dann zeigen. Und dieser Eddie, dieser Samurai-Eddie,
den
sieht sehr cool aus. Und vor allem... ich fand es sehr cool, wie sie ihn eingeführt haben im Videoclip zu dem neuen Song mit dem Titel.
The Writing on the Wall. Oder nur Writing on the Wall, ne?
Writing on the Wall. Ich glaube, das ist ein Writing.
Ja, ja, aber The Writing oder einfach nur Writing?
The Writing, meine ich.
Ja, genau.
Auf jeden Fall cooler animierter Videoclip, wo Eddie auf sehr coole Art und Weise revealed wird, wie man heutzutage sagt. Dann sagen alle so, shout out to the new Eddie und dann ist er da.
In unserem jugendlichen Supersprech ist er revealed worden. Finde ich auch geil. Und ich habe auch da schon, ich meine, die Jungs von Maiden sind ja nicht blöd. Die sind ja zu sechst und können ja auch wie 6 Leute denken. Die haben auch gleich gedacht, geil, neuer Samurai, Manga, sonst das Eddie macht sich bestimmt super als Sammelfigur. Als T-Shirt, als Sweater und als Tasse.
Klar, aber hey, das ist ja auch cool, das ist doch auch, was die Fans lieben und wollen so.
Ich habe ihn gesehen und habe mir gleich gedacht, ich will ihn auch haben. Ich will ihn haben, und zwar, ich will ihn jetzt sofort haben.
Auf jeden Fall, und wenn das Design scheiße wäre, wäre das nicht so. Also das ist schon gut gemacht wieder.
Den Senjutsu, aber kommen wir mal zum Song an sich.
Ja.
Ich sag mal, mein erster Eindruck war so, wie immer, bringen Maiden als ersten Teaser des Albums einen mittelmäßigen Song raus, um sich dann nochmal zu steigern, was andere Bands andersrum machen. Andere Bands bringen erst den Megasong raus, um dann krass abzufallen. Und dann kam's, ich habe ihn dann einmal gehört, zweimal, zwölfmal, 1012-mal. Man konnte schon beim zweiten Mal den Refrain mitsingen, was immer ein geiles Zeichen ist. Ich war von der Stimme erst ein bisschen enttäuscht, dann hast du mich darauf hingewiesen, dass es auf den verschiedensten Portalen verschiedenste Sound-Level der Stimme unter anderem gibt, das stimmt sogar, dass es irgendwie qualitativ Unterschiede gibt, also das liegt wahrscheinlich einfach an der Einspeisung der komprimierten Daten, würde ich mal sagen, und auf YouTube mit dem Video zusammen klang es halt einfach erst so ein bisschen dumpf, ruhig, dann muss man, ja, lauter gemacht, wie auch immer. Ja, im Netz gleich die Leute so, ja, der Krebs hat Bruce' Stimme kaputt gemacht. Das ist ja, glaube ich, alles Käse.
Ja, das hat mir Stimme auch live gemerkt, dass das nicht stimmt.
Ja, Stimme ist nach wie vor geil. Der Song wächst wirklich nach mehrmals Hören und Ich glaube trotzdem, es wird nicht der beste Song des Albums sein. Wir können ja nichts spoilern, weil wir das Album nicht kennen. Und das Geile ist, dass, das Interessante ist, das Video zusammen mit dem Song zu sehen und den Song ohne das Video zu hören. Das ist ein riesengroßer Unterschied, finde ich. Und das Video an sich hat, ich erzähle jetzt einfach weiter, das Video an sich hat so in sich, jede Sekunde passiert was, jede Sekunde passiert was anderes. Es hat mich sehr an das Video von Rammstein Deutschland erinnert, weil ich so viele verschiedene Elemente entdecken konnte. Komplett anders dargestellt, halt gezeichnet dargestellt, Comic, Strip etc. Aber wie du auch schon sagst, der neue Eddie wurde revealed. Es gibt ganz viele Themen, die verarbeitet werden. Tod, Krieg, Umweltzerstörung, Arm, Reich, Macht, Abhängigkeiten, länderübergreifend Amerika, UK, Europa. Alles wird verwurstet irgendwie auf all seine Art und Weise in eine Geschichte gepackt. Und das macht es einfach super spannend, dass man dieses Video ganz oft wiederschauen will.
Ja, und dazu noch so viele kleine Details, die irgendwie an die History anspielen. Das habe ich auch erst dann später irgendwo gelesen. Ja. So, da liegt noch irgendwas im Sand vergraben und da ist irgendwas noch an der Wand und keine Ahnung. So,
ich habe die fünf Wahnsinn. Besten rausgesucht. Ich habe die fünf, also ich nicht die fünf besten, aber ich habe fünf Stück mir mit raus recherchiert. Und zwar auf, also die Lens, der Himmel sieht aus wie das Single-Artwork der Flight of the Icarus-Single. Dieser öffnende Himmel, dieses Runde. So, dann zeigt eine der Uhren, die am Boden liegt, wo die mit dem Motorrad dann rüberbrettern, zeigt 2 Minutes to Midnight. Die zeigt 11.58 Uhr. Dann sind auf dem Motorradtank, auf einem der Motorradtanks, 17 Striche, was wohl bedeutet, The 17th Album of Maiden coming fast. Das wurde so da rein interpretiert. Dann liegt irgendwo eine Dose Trooper-Bier. Dann auf dem Grabstein, der klein zu sehen ist, steht No Prayer for the Dying. Mhm. Dann gibt es den ersten Pub, wo die gespielt haben. Der ist in dieser Landscape so zerbrochen zu sehen. Dann gibt es noch so ein Aces High Store. Es gibt ganz viele. Also deswegen, es lohnt sich einfach, dieses scheiß Video anzuschauen, weil es einfach richtig geil ist.
Total. Und gleichzeitig lohnt es sich aber halt auch, den Song zu hören ohne das Video, weil in beidem einfach so viel passiert, dass das komplett überfordert am Anfang. Und darum blieb vom Song am Anfang auch gar nicht so viel hängen, weil komplette Überforderung. Weil es auch kein ganz einfach strukturierter Song ist am Ende, obwohl gar nicht so viele Elemente wahrscheinlich sind, aber es ist doch wieder progressiv arrangiert, wie sie es halt gerne machen dieser Tage. Cool finde ich diesen gewissen Southern Rock Blues Einfluss, doch diese leicht keltische Melodie, die dann wieder aus einem ganz anderen Richtung kommt eigentlich, aber das fließt da cool zusammen. Ganz genau das. Ja, das fließt sehr schön zusammen und ist auch so ein bisschen neu. Es ist natürlich so ein typischer Maiden-Song, klingt wie die letzten 20 Jahre, aber es noch hat halt doch wieder was Eigenes. Es ist halt einfach ein neuer Song. Sie kopieren sich nicht hundertprozentig selbst, sondern sie wissen irgendwie, was die können und sie wissen, was die Fans wollen und spielen damit.
Ja,
und auch wie so aus, auch im Video.
Und was so schön ist, so eine Megaband, ich meine, wie aus dem, es gab natürlich die Gerüchte da, Maiden kommt vielleicht noch das Album, wie auch nicht, wie aus dem Nichts heraus, alles ist fertig. Der Song ist fertig, das Video ist fertig, das Album ist fertig. Es gibt ein Release-Date, das ist auch schon bekannt, ne?
3.9., genau.
Ja, das ist schon bekannt, genau, das haben sie auch mit veröffentlicht. Es gibt einen neuen Eddie, es ist einfach so, im stillen Maiden-Labor ist alles gemacht worden.
Ja, und wie krass, vor über 2 Jahren, das Album haben sie Anfang 2019 aufgenommen, während ihrer Classic-Tour, die jetzt ja eigentlich schon längst vorbei sein sollte, aber halt rescheduled wurde und fortgesetzt werden muss, während das neue Album draußen ist. Das ist so ein bisschen schräg tatsächlich, aber das ist halt so dieser Tage so. Es ist auf jeden Fall toll, dass sie es nicht noch ein Jahr liegen lassen haben, sondern endlich damit rauskommen.
Genau,
weil ich glaube, die Welt braucht das.
Ja, definitiv. Und das, also... Und also die richtige Heavy-Metal-Welt braucht das. Das finde ich halt total super. Dass, und auch, dass so mein erstes so, dann zu so einem richtigen geworden ist. Und das schon nach dem ersten Song. Es wird ja ein Doppelalbum, wenn ich das richtig gelesen habe, Netz dieser Welt. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie denn die anderen 12 bis 15 Songs, wenn die auch so episch lang werden. Also der Song ist ja, das Video ist 7 Minuten irgendwas, der Song ist so 6 Minuten something, glaube ich. Ja. Wie das denn dann alles wird, so ein Doppelalbum, ist es ja immer sehr langatmig, aber wenn das so spannend bleibt und wenn dieser Song nicht der beste ist, was ich vermute, weil das
meistens
immer so
ist
war.
Meistens ist das so bemähen, ja.
Ja, genau. Dann kann man sich darauf nur freuen. Ja, Shoutout to Maiden.
Es sind übrigens 9 weitere Songs. Also insgesamt 10. Einer weniger als auf dem letzten Album, aber halt kein 18-Minüter, sondern nur so normale 10-Minüter. Davon halt dann ganz viele. Also lang wird für manche geiler wahrscheinlich auch wieder zu lang, aber dann, Leute, arbeitet euch rein. Maiden machen halt einfach keine 3 Minuten mehr.
Geil, radiokompatibel.
Ja, total.
Nee, finde ich super. Also, und ich freue mich wirklich drauf, dieses Album endlich hören zu dürfen.
Die Spannung werden sie bestimmt aufrechterhalten über die nächsten Wochen und Monate. Und noch steigern.
Senjutsu.
Was auch immer es bedeutet. Wir fragen mal Naruto, wenn die über den Weg laufen.
Wir werden
sonstige gute Nachrichten. Weitere gute Nachrichten gibt es, glaube ich, aus den Krankenzimmern dieser Welt. Von Tom Hunting nämlich, der seine Magenentfernung überstanden hat, wenn ich recht informiert bin.
Kannst ja, du mehr dazu sagen? Ja, gut überstanden. Also Gary Holt hat ja direkt nach der OP, also Exodus Gary Holt, Gitarrist, hat ja direkt nach der OP im Namen von Tom gepostet, dass er alles gut überstanden hat und jetzt auf dem Wege, naja, es wird ein langer Weg für ihn wahrscheinlich werden, der Recovery ist.
Toi, toi, toi. Weiterhin alles Gute und gute Genesung. Gut, definitiv, dass die Operation schon mal gut überstanden wurde, auf jeden Fall. Da war man sich ja, glaube ich, am Anfang nicht so unbedingt sicher, ob das alles gut geht. Krasse OP.
Ja, ja, so möchte eine Magenentfernung, glaube ich, ist kein Spaß.
Nee, mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Daher aber gut, dass es jetzt erstmal so weit ist, der komplette Krebs offenbar komplett entnommen werden konnte. Kann, soll und muss also so weitergehen mit Exodus. Weitergehen tut es zum Glück auch so langsam auf den deutschen Konzertbühnen. Unsere Freunde von In Extremo unter anderem haben schon ein paar Konzerte gespielt. Und ich habe mit Schlagzeuger Specki gesprochen, nicht nur über die In Extremo-Konzerte, die jetzt zum ersten Mal in der Besetzung zu 6 stattfinden statt zu 7, sondern auch darüber, was Specki sonst so treibt. Er ist nämlich äußerst umtriebig und macht die abgefahrensten Sachen. Trommeln bei der Europameisterschaft in Rom. Er lebt mittlerweile auf einem Hausboot und hat auch sonst einfach jede Menge gerade um die Ohren und einiges zu erzählen. Abfahrt! Ich begrüße im Metal Hammer Podcast Personality Talk Specki CD von In Extremo.
Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dich zu hören und zu sehen. Wenn es auch nur virtuell ist.
Wenn es auch nur virtuell ist. Trotzdem schön und wird auch mal wieder höchste Zeit. Ein paar mehr Leute hast du ja gesehen in den letzten Tagen. In Extremo sind wieder auf die Bühne zurückgekehrt. Ein gutes Zeichen für uns alle, glaube ich. Und vor allem die Leute, die das Glück hatten, eins eurer Konzerte zu besuchen. Es sind Strandkorb-Konzerte, glaube ich.
Ja. Ganz und genau. Das funktioniert auch ziemlich gut.
Ja.
Wir waren zuletzt in Hamburg, genau. Das war natürlich eine wirklich ultra spektakuläre Kulisse, die da war, weil wir haben an dem Cruise-Terminal gespielt, wo die Kreuzfahrtschiffe ablegen, wie auch vor ein paar Jahren der Wacken-Cruise, also das Full Metal Cruise.
So, Full Metal Cruise 2, glaube ich, oder so.
Richtig, ganz genau. Da hatten wir ja auch die große Ehre, vor etlichen Jahren schon mal dabei zu sein. Ich glaube, beim ersten Wacken-Cruise, der von Hamburg abgegangen ist. Und dann hat man nochmal einen zweiten von Mallorca dann irgendwann. Aber an diesem Kreuzfahrtterminal, wo sonst eben die Parkplätze sind für die Cruise-Gäste, ist jetzt alles voll mit Strandkörben für sage und schreibe 2000 Leute. Immerhin. Also wir hatten eine Kapazität von 2000 Leuten. Das heißt, es sind immer 2 Leute in einem Strandkorb. Heißt praktisch, da stehen 1000 Strandkörbe. Die Bühne ist unfassbar hoch, dass natürlich die Leute aus den letzten Reihen der Strandkörbe auch die Chance haben, da noch drüber zu gucken und die Bühne zu sehen. Das heißt, ich glaube, wir spielen da so auf 8 Metern. Dann ist mein Drumriser nochmal 1,60 Meter hoch. Also das heißt, ich bin da auf annähernd 10 Metern über den Strandkörben. Und das ist eine sehr schöne Aussicht und macht auch Spaß. Die Leute waren super drauf, wenn auch natürlich ein bisschen verändert. Die müssen sich erst ein bisschen dran gewöhnen an den Sicherheitsabstand und dass jeder so in seinem Bereich bleiben soll, was eigentlich auch alle tun. Also alle halten sich super an die Regeln, alle machen super mit. Aber die Stimmung war gut, die Konzerte waren gut und es ist irre schön, mal wieder auf einer Bühne zu sein, weil irgendwie, also das man kann sich gar nicht vorstellen, wie einem das abgeht und wie einem das fehlt. Und irgendwann vergisst man es schon fast, das Gefühl, wie es denn kribbelt, wenn das Intro läuft und wenn man dann da rausläuft und so. Aber sehr, sehr schön, es jetzt wieder genießen zu dürfen.
Schön. Und du kamst auch schnell wieder rein, hoffentlich, in das Konzertfeeling.
Ins Konzertfeeling ja, aber konditionell muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich noch nicht da, wo ich hin will. Ich vergleiche es immer gern mit einem Fußballspieler oder sowas, der eine schwere Verletzung hat und über ein paar Monate ausfällt. Der kriegt dann auch immer Zeit vom Trainer. Ja, er muss sich wieder rantasten und er braucht erst wieder Spielpraxis und die Kraft muss wieder zurückkommen und wir geben ihm noch 2, 3 Spiele. Also ähnlich ist es jetzt bei uns auch. Von 0 auf 100 da volle Kanne einzusteigen wie im normalen Tourtrott, das kriegst du ja einfach nicht hin, das schaffst du nicht nach 16 Monaten Bühnenabstinenz. Aber wie gesagt, wir tasten uns ran und ich denke, dass wir in 2, 3 Konzerten auch wieder die Alten sein werden.
Sehr schön. Und ich glaube, den Fans geht es ja auch so. Die waren ja auch irgendwie 16 Monate wahrscheinlich nicht auf Konzerten und sind auch nicht mehr in der Kondition.
Ja, die sind alle um 9:30 schon total besoffen.
Ja.
Kurz nach dem dritten Bier schon ins Wanken kommen.
Man merkt es ja aber auch selber. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. So, wenn man jetzt mal wieder irgendwie so in Biergärten geht und Leute trifft und so und 2 Bier trinkt, so,
das ist ja klar.
Für nach 6 Bier.
Ja, richtig. Also billige Räusche. Es ist also ist ganz cool, dass die Leute ja feierwütig sind und auch Bock haben, wieder untereinander zu sein und besonders eben auch auf Konzerte zu gehen. Ich hatte ja auch schon mal kurzzeitig so ein bisschen eine Angst, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich habe so ein bisschen drauf rumgedacht, wie es denn wäre, wenn die Leute alle während der Pandemie jetzt alle ganz andere Sachen für sich entdecken und sagen, du, ich darf nicht mehr auf Konzerte gehen, jetzt habe ich das Hobby neu entdeckt und zu Konzerten gehe ich auch gar nicht mehr. Aber was wir wirklich gemerkt haben, als die Vorverkäufe gestartet haben für die Strandkorb Open Airs, da war eine sehr, sehr große Nachfrage. Und wir haben bisher jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Strandkorb Open Airs gespielt von insgesamt 8, die wir mitmachen. Und die waren schon mal alle ausverkauft. Natürlich sind die Kapazitäten auch noch relativ überschaubar, aber trotzdem, die Leute kaufen so lange Karten, bis es keine mehr gibt. Und das ist super geil. Und dafür herzlichen Dank, auch im Namen meiner Band.
Das ist auf jeden Fall super. Und die Leute rocken auch in den Strandkörben im Sitzen gut mit.
Ja, nee, die sitzen natürlich lang. Also wenn das Intro ertönt, dann springen alle auf und stehen natürlich vor den Strandkörben, was auch erlaubt ist. Also du kannst praktisch diesen Bereich um deinen Strandkorb kannst du nutzen. Du kannst auch mal irgendwie so eine Circle Pit mäßig um deinen Strandkorb rennen. Das haben wir auch alles beobachten dürfen von da oben aus sphärischen Höhen. Und was auch wirklich cool ist, muss ich echt sagen, habe ich aber auch erst beim 2. oder 3. Strandkorb mitgekriegt, dass es so ist, dass du im Vorfeld über eine App alle deine Getränke und alles, was du an deinem Platz haben möchtest, bestellst und bis der Einlass praktisch vonstatten geht und du an deinen Platz kommst, ist dein Platz schon so ausgelegt, wie du das haben willst. Also du hast eine Kühlbox neben dir, die ist voll mit Eiswürfeln und mit eben Bier oder Softdrinks oder was immer du möchtest. Dann gibt es natürlich die Chips oder du kannst dir eine Zuckerwatte bringen lassen oder was weiß ich. Also das ist ziemlich, ziemlich gut organisiert und die Leute genießen das sehr. Bei mir ist es nur ein bisschen so, ich glaube, also unsere Fans in Extremo-Fan will natürlich ein bisschen Schweiß und ein bisschen irgendwie packed irgendwie da drin stehen. Das geht noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren diese Strandkorb Open Airs mit Sicherheit auch für Comedy oder auch jetzt für Pop-Acts oder sowas, Max Giesinger lässt grüßen, weiterhin genutzt werden. Also ich denke, dass das Konzept cool ist, ob es jetzt für eine Metal-Band oder für eine Band wie In Extremo so das ganz, ganz hundertprozentig Richtige ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert gut. Die Leute haben Spaß, die Bands haben Spaß und super Konzept.
Ja, und es scheint ja für euch oder grundsätzlich für Mittelalter-Rock- und Mittelalter-Metal-Bands ganz gut zu funktionieren, weil ich habe so den Eindruck, dass die Mittelalter-Fraktion ist so die erste, die so nach vorne prescht und am aktivsten gerade ist, habe ich so den Eindruck.
Okay, mag sein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer aus dem großen Mittelalterspektrum noch am Start ist, wer da alles so spielt. Aber wir können das auf jeden Fall machen, weil wir einfach auch wissen, wie treu unsere Fans sind. Und irgendwie, die kommen ja auch gerne mal auf so ein, wir machen ja so kleine Kreuzfahrten auf dem Rhein zum Beispiel, unsere Extremo-Leinenlos-Tour. Die wollen die Leute auch sehen. Dann spielen wir auf Burgen im Sommer unsere Burgentour. Die ist natürlich das Highlight irgendwie, dass die Leute in dem Rahmen einer mittelalterlichen Umgebung sind. Da finden sie super. Also wir können sehr, sehr viel ausprobieren und wir fallen immer auf die Füße mit unseren Experimenten, so auch mit den Strandkörben. Also unsere Fans sind einfach mega tolerant und haben immer Bock, uns zu supporten. Und mega geil. Vielen Dank.
Sehr schön. Noch eine Sache. Wie ist es für euch, zu sechst auf der Bühne zu stehen? Das ist ja neu für euch. Ihr wart zu siebt, jetzt seid ihr noch zu sechst. Wie hat sich das für euch verändert auf der Bühne?
Eigentlich gar nicht so großartig. Also es ist ein bisschen mehr Platz jetzt. es ist nicht so, dass man sagt, es ist besser zu sechst. Da sind wir auch noch zu frisch jetzt, sage ich mal, nach 3 oder 4 Konzerten. Da muss man schon mal die erste große Tour gespielt haben, dass man sich so richtig an alles gewöhnen kann. Aber mein Grundgefühl ist sehr, sehr gut zu sechst. Weil wir einfach auch in der Vergangenheit ein paar Probleme hatten. Das ist ja auch der Grund, warum eben einer nicht mehr mit dabei ist. Wir sind letztendlich im Guten auseinandergegangen, das ist in Ordnung, aber wir haben einfach gesagt, so machen wir dann eben auch nicht mehr zusammen weiter. Und wir haben ja von 6 Leuten immer noch 2, die mittelalterliche Fraktion abdecken. Und das ist auch ausreichend.
Es fehlt also nicht in der Klangfarbe und im Bandgefühl.
Nee, ist auch nee alles gar nicht. Bestes nee, damit. Alles gut. Das ist alles gut. Wir haben jetzt noch einen Platz mehr im Nightliner. Wenn also mein Gast mitkommen will, dann ist noch eine Koje frei im Moment. Oder wir nehmen noch ein Crewmitglied mehr mit, wenn es die anderen Jungs nicht schaffen in den Changeovers oder sowas. Aber im Großen und Ganzen sind wir super happy und es ist alles cool. Und es war auch nie so in Frage gestellt von den 6 übrigen, sage ich jetzt mal, also von dem harten Kern, dass man sagt, oh, jetzt wird aber eng, jetzt fehlen uns da irgendwie Klangfarben oder Instrumente oder was machen wir denn da jetzt? Das können wir alles gut kompensieren und wir sind immer noch eine 6-Mann starke Truppe und die hat es immer noch in sich, hoffe ich.
Wunderbar, wunderbar. Wir werden es bei weiteren Konzerten von Extremo auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten erleben können. Neben dieser kleinen, neben der wochenendlichen Konzertreise liegt auch eine etwas weitere Reise hinter dir. Du warst in Rom beim Eröffnungsspiel und der Eröffnungsshow der Europameisterschaft. Zunächst mal, wie hast du es denn dahin geschafft? Woher kam diese Gelegenheit?
Durch einen, ich sag mal, also komischen Zufall. Ich war mit meinem Auto unterwegs und dann klingelt mein Telefon und dann steht da auf dem Display Michi Teichmann. Und dann denke ich mir, das kann ja jetzt nicht sein. Irgendwie, was will denn der jetzt nach 11 Jahren so ungefähr? Mhm. Michi Teichmann ist nämlich der Chef von dem Team Extreme. Team Extreme ist praktisch eine Truppe, die machen Shows in unfassbar krassen Höhen. Also da geht es auch mal über die 100 Meter Marke raus. Einen sogenannten Klettertrapezen mit Seilwinden. Das sind speziell konzipierte Seilwinden, die in der gleichen Zeit nach unten fahren können, wie sie auch nach oben fahren können, und zwar 8 Meter pro Sekunde. Also das ist Freifallgeschwindigkeit. Du wirst dann natürlich, es ist mega schnell. Also dir rutscht dein Gedärm sonst irgendwo hin.
Und es ist schon sehr aufregend. Also vom Jahrmarkt, da kann man sich vorstellen,
genau,
wie das ist wahrscheinlich. Ja?
Daher kennt man das Gefühl vielleicht, nur dass es eben bei dem Freefall Tower sitzt man in einem sehr entspannten, schönen Sessel und ist schön festgegurtet. Das ist bei uns nicht so. Wir haben einen Klettergurt an, da wird links und rechts ein Karabiner an der Hüfte eingehangen und dann geht's nach oben, beziehungsweise nach unten. Und auf jeden Fall klingelt mein Telefon und ich gehe ran und sage, Michi, was ist denn jetzt los? Kann ja jetzt nicht sein, dass du dich mal wieder meldest. Dann sagt er, doch, es tut ihm auch so leid und so. Aber es war eben so, als ich vor 11 Jahren zu In Extremo gekommen bin, hat er sich gedacht, das spielt er in so einer erfolgreichen Band und jetzt hat er wahrscheinlich da keinen Bock mehr drauf oder ruft Gagen auf, die ich dann gar nicht mehr bezahlen kann oder so. Dann sage ich, Alter, hättest du halt mal gefragt. Ich habe mich immer gewundert, warum ich denn nicht mehr mit euch mitfliegen darf, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ich habe eben vor In Extremo in meiner Zeit als Freelancer-Drummer viele solche Shows gemacht. Wir waren in China, wir waren in Dubai, haben irgendwie auf dem 60. Geburtstag vom Scheich von von Dubai gespielt. Eine unfassbare Veranstaltung. Also kann man sich ja vorstellen, wenn der seine Runden feiert, was dann da aufgefahren wird. Mhm. Genauso in Shanghai zu einer Wolkenkratzer-Einweihung, wo wir da irgendwie runtergesprungen sind. Also es waren wirklich...
Aus welcher Höhe war das denn damals, der Wolkenkratzer-Sprung?
Ich meine, es waren 360 Meter.
Krass.
Bin mir nicht ganz sicher, aber so mit, also es war irre.
Das heißt, diese 10 Meter hohe Extremo-Bühne gerade ist dir eigentlich ganz egal.
Nee, das ist mir egal. Ich bin auch schwindelfrei, also ich habe da kein Problem und ich habe das immer gern gemacht, weil eben diese Truppe auch zusammengewürfelt wurde aus nicht nur Schlagzeugern, sondern in erster Linie Stuntmans oder Artisten, die zum Beispiel, wir haben einen Mann dabei aus Österreich, der ist ehemaliger Trickskifahrer. Ein Olympionik der österreichischen Nationalmannschaft und war bei Olympia irgendwann auch dabei, ist dann zu alt geworden und der macht jetzt eben solche Shows auch eben. Das heißt, man ist nicht nur mit Musikern unterwegs, sondern eben auch mit Artisten oder Stuntmans und so weiter, die eben auch mit diesen Höhen umgehen können. Auf jeden Fall habe ich mich total gefreut, dass er dann angerufen hat und dann sage ich, ja, super geil, du weißt was, um was geht's überhaupt, was ist es für ein Job? Dann sagt er, ja, wir machen irgendwie die Eröffnungsfeier vor dem Eröffnungsspiel der Europameisterschaft in Rom, das Spiel Italien gegen die Türkei. Dann sage ich, das ist super geil, ich hätte natürlich Bock drauf, aber können wir denn dann ein Spiel im Stadion gucken? Habe ich ihn gefragt. Dann hat er gesagt, ja, ihr könnt dann im Stadion bleiben. Habe ich gesagt, alles klar, gut. Eingeloggt, ich komme mit. Wollte auch mal wieder in ein Fußballstadion gehen, macht ja auch immer Spaß. Und so hat sich's eben dann zugetragen, dass wir eine Woche vor der EM-Eröffnung nach Rom geflogen sind. Hatten dann ein paar Probentage, noch ein Day off und und dann Showdown.
Genau. Von den Probetagen hast du auch fleißig geInstagrammt. So waren die Fans und war auch ich darauf gebrieft, dazu zu gucken, rechtzeitig anzuschalten und die Drummer zu gucken, wo du denn hängst. Leider, du warst danach auch nicht so richtig happy, hast da, glaube ich, auch ein etwas enttäuschenden Post losgelassen. Hat man von euch Schlagzeugern am Ende nicht so viel gesehen, wie man hätte sehen sollen, wahrscheinlich nach dem, was ihr da reingesteckt habt.
Ja, also schön zunächst mal, dass du das alles so gut verfolgst und
immer auf Instagram, bist. Immer.
Na klar, super. Nee, es war wirklich so, dieser Aufriss um eine Eröffnungsfeier bei einer Europameisterschaft, die UEFA ausrichtet, ist ein gigantischer Aufwand. Das ist wirklich unglaublich, was die alles lostreten und was alles für Sicherheitsgeschichten und Hygienekonzepte da laufen und so weiter. Und wir haben wirklich fleißig geprobt und vielleicht kann sich der eine oder andere vorstellen, dass eben diese Belastung, die körperliche Belastung bei so einem Flug durchs Stadion auch wirklich krass ist. Und ich bin inzwischen 42 und ich habe das so gemacht in meinen 20er und Anfang 30er Jahren. Das ging einfach noch einfacher, muss ich ganz ehrlich zugeben. Man war einfach noch fitter mit 25 als mit 42. Und ich habe mich dann deswegen so geärgert, weil einfach diese Ausschnitte, die gezeigt wurden, da ging es nicht nur um das Drama und schon gar nicht um mich. Es war jetzt nicht irgendwie, dass ich enttäuscht war, dass ich nicht im Bild war. Sondern man hat eben mal einmal dann so kurz so einen Typen von uns da vorbeifliegen sehen. Wir haben da tagelang geprobt, machen einen Riesenaufriss und die UEFA hat eben einen Regisseur gehabt, der hat dann irgendwie so animierte Plastikbubbles, die dann da durchs Bild geflogen sind, eingeblendet. Und dann war irgendwie die Ablenkung oder die Aufmerksamkeit war nicht mehr auf der eigentlichen Show, sondern auf irgendwelchen animierten Quatsch, der da irgendwie im Fernsehen zu sehen war. Und da habe ich mich einfach geärgert, weil krasse Künstler da waren. Andrea Bocelli singt eine Arie, eine der berühmtesten Balletttänzerinnen, ich habe leider den Namen schon wieder vergessen, der Welt war da und ist auch hat da getanzt und so. Also es war eine tolle Show, muss man echt sagen. Und dann sieht man nichts davon. Da habe ich mich einfach geärgert.
Ja, sondern nur so Windows 95-Style Plastikbälle, die da irgendwie rumhofft.
Ja, richtig.
In der Tat schade, aber trotzdem hattest du am Ende eine gute Zeit dort, was dann für dich
auf jeden Fall
ist. Ja.
Ja, und auch mal wieder verreisen und mal wegfahren und mit eben einer Truppe, also sonst bin ich ja immer mit der Band unterwegs und mit der Crew, was natürlich auch mega schön ist und mega witzig ist, aber es war einfach mal toll, wieder mit Leuten wohin zu fliegen, einen Auftrag zu haben, sich darauf zu freuen, sich darauf vorzubereiten, den dann gut abzuliefern und glücklich wieder nach Hause zu fliegen. Und hat einfach so derartig gefehlt in den letzten vielen Monaten, dass es natürlich extra viel Spaß gemacht hat.
Sehr schön. Jetzt bist du aber wieder zu Hause und darüber müssen wir reden. Ich sehe dich ja schon die ganze Zeit. Unsere Podcast-Hörer kommen nicht in diesen Genuss. Du sitzt in einer, nennt man das Kajüte? Ich glaube, wahrscheinlich ist es
ja, ich sitz,
auf
genau,
einem Hausboot.
Richtig, aber es ist kein Hausboot, es ist ein Trawler. Man muss da unterscheiden. Es ist so ungefähr, wenn du sagst, was fällt mir ein? Schwierig, das vielleicht in die Metal-Welt rüberzubringen, aber also Hausboot will man gar nicht hören.
Okay. Das, wie man das vielleicht sagt. Entschuldige mich.
Aber nee, kein Problem. Deswegen kläre ich dir ja gerne auf. Ja. Also Hausboote sind irgendwie die eigentlich hier eher am Weg umgehen. Die machen sehr wenig Meter oder hängen irgendwo im Weg und machen einen Haufen Dreck. Und wir, ich habe einen Trawler, das ist praktisch ein Fischkutter, der aber immer schon als eine Art Wohnschiff ausgebaut war. Ich nehme ganz bewusst das Wort Yacht nicht in den Mund, weil wenn ich sagen würde, ich wohne auf einer Yacht, dann würde jeder sagen, da hat sie nicht mehr alle, beziehungsweise denen geht's so gut, so ist es also nicht. Aber es ist ein Schiff mit zwei großen Kabinen, in denen sonst die Kühlkammern wären, um den Fischfang praktisch zu kühlen. Da sind zwei Bäder, da sind zwei Kabinen. Im Moment sitze ich hier in meiner Schiffsmesse, praktisch in der Lounge, genau, und habe dann da noch ein Deck, hier noch ein Deck und da oben eine Flybridge, wo ich auch noch einen Steuerstand oben habe und von da kann ich fahren. Und das tue ich auch sehr viel und häufig. Bin jetzt gerade hier in meiner Marina, aber ich werde heute Abend nochmal ablegen, schätze ich.
Okay, wie krass, du wohnst da auch tatsächlich. Das ist kein Wochenendfloß, sondern du bist aufs Wasser gezogen.
Ja, mehr oder weniger. Ich bin hier nicht gemeldet, weil das ist in Berlin gar nicht so einfach. Es gibt, glaube ich, offiziell nur 90 Hausbootliegeplätze. Also da muss man dann Hausboot sagen, weil wenn du eine Wohnadresse hast.
Ja.
Richtig, ich bin in Berlin gemeldet, in der Stadt, aber ich bin eigentlich immer nur hier auf meinem Schiff. Und das im Winter und auch natürlich im Sommer dann erst recht. Aber ja, man hat immer zu tun. Ich habe jetzt schon viel geschrubbt und geputzt und getan und bin gerade an meinem Teak-Deck dran und muss hier weiter bauen und war letzte Woche eine Woche lang in der Werft mit ein paar Freunden, die mir geholfen haben, das ganze Unterwasserschiff zu machen, das heißt Antifouling streichen und die Muscheln abkratzen und was man alles machen muss.
Also man hat voll zu tun. Und wirkliche Deckarbeit und Handarbeit.
Na klar, das ist... Bin Hausmeister von meinem eigenen Schiff.
Ja, wie krass. Und, wie groß ist das? Kannst du es in Quadratmetern
bemessen? In Quadratmetern ist immer schwierig, aber es ist ein 40-Fuß-Trawler, also es ist ein 13-Meter-Schiff, 13 Meter lang, 5 Meter breit, 7 Meter hoch, wenn alles aufgebaut ist und so.
Wie kommt man zu sowas?
Ich komme eigentlich da drauf, weil meine Eltern so totale Wasserratten sind. Ich komme aus dem Süden von Deutschland, wie man vielleicht hört, aus einer kleinen Stadt Landsberg am Lech in der Nähe von München, wo man eigentlich sagen würde, da kommen eigentlich jetzt gar nicht so viele Seeleute her, aber mein Papi ist Skipper und macht eigentlich professionell oder jetzt nicht mehr ganz so häufig, weil er einfach auch schon etwas in die Jahre gekommen ist, macht er Schiffsüberführungen. Das heißt, meine Eltern haben schon öfter mal die Freude gehabt, über den Atlantik zu segeln, wenn Schiffe von Europa nach Amerika mussten. Dann haben die sich ja darauf gesetzt und haben es rüber gesegelt, wenn sich der eigentliche Eigentümer oder der Eigner, wie man sagt, eben das nicht zugetraut hat. Dann hat er eine professionelle Crew gebraucht und das haben meine Eltern gemacht. Das heißt, ich war auch schon immer auf Segelschiffen als Kind. Ich habe es leider noch nicht über den Atlantik geschafft, aber das ist ein großer Traum von mir, das noch irgendwann zu machen. Aber wie gesagt, ich war schon immer irgendwie unterwegs auf Schiffen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, die Stadt Berlin ist ja wirklich eine wunderbare, wunderschöne Stadt, die ich nicht missen will. Und ich bin sehr, sehr froh, in Berlin zu wohnen und bin auch sehr, sehr glücklich da. Aber wenn du besonders in den Sommermonaten von Festivals nach Hause kommst, also wir reden jetzt mal von der normalen Zeit, ja, wir spielen ja mit In Extremo extrem viel, haben teilweise irgendwie bis zu 30 Festivals pro Sommer. Und dann geht irgendwann die Bustür auf, wenn du wieder in Berlin ankommst und der Nightliner kotzt dich auf die Straße. Dann stehst du da mit deinem Gepäck und gehst mal kurz nach Hause und pennst, aber da klingelt es auch schon an der Tür oder das Telefon klingelt und ey, was machst du und so, ja, lass mal ein Bier trinken gehen. Und es war einfach krass, weil ich von einer Party in die nächste gestolpert bin, um dann wieder am Donnerstagabend auf den Nightliner zu steigen und weiterzufahren. Und habe dann gemerkt, irgendwie, puh, Das ist ganz schön anstrengendes Leben in Berlin. Und vielleicht sollte ich mir irgendwann mal einen Ausgleich suchen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mir ein Schiff zu kaufen. Und das habe ich gemacht vor 3 Jahren und seitdem bin ich hier.
Aber mit so einem Schiff kommt die Party doch jetzt zu dir, oder?
Oh ja. Ich habe hier in der Nähe einen Getränkemarkt, das ist echt lustig, da bringe ich immer die leeren Kisten hin, die die Leute mitbringen. Und der hat mich schon öfter mal, oder hat mich am Anfang mal gefragt, sag mal, hast du eine Kneipe oder was? Dann sage ich, nee, ich habe ein Schiff. Sagt er, ach du Scheiße, ist ja noch schlimmer. Also hier trampeln schon ordentlich Leute durch und ich bin ja immer froh, Besuch zu haben, ist auch schön. Aber so dieses Lonely Life, was ich mir teilweise gewünscht habe, abseits des Nightliners, das tritt nicht immer in Kraft, muss ich schon aussagen. Was aber nicht heißen soll, dass ich das nicht mag. Also ich bin ja gern unter Leuten und freue mich total, wenn gefeiert wird. Aber so der totale Plan ist somit nicht aufgegangen.
Aber wenn du mal irgendwie deine Ruhe und Abgeschiedenheit brauchst, machst du einfach den Anker los und fährst so ein bisschen in die Mitte des, darf man sagen, auf welchem See du bist oder hast du Angst vor zu viel Besuch?
Ungern. Also ich bin ja irgendwo in den Westberliner Gewässern, fahre aber auch gern mal durch den Teltow-Kanal dann in den Osten. Aber ich bin auch viel unterwegs. Das heißt, wenn ich jetzt auch sagen würde, wo meine Marina ist und jemand will vorbeikommen, dann ist die Chance relativ gering, mich hier zu treffen, weil ich eh die ganze Zeit draußen bin und irgendwo rumfahre. Oder draußen am Anker hängen, wie du schon richtig sagst. Also ich komme hier in die Marina, um Wasser zu bunkern und mich mal an die Shore Power zu hängen, also an den Landstrom, um meine Batterien wieder ordentlich durchzuladen. Und dann düse ich wieder los und habe dann auch öfter eben Leute dabei. Und ja, es ist sehr, sehr schön.
Ja, du hast schon erwähnt, es ist super viel zu tun, aber auch viel Handwerkliches. Hast du das Schiff denn auch eigenhändig umgebaut oder konnte man das irgendwie so eingerichtet kaufen oder
wie läuft das? Also der Rumpf kommt aus den USA und sollte eigentlich ein Fischerboot werden. Jetzt gibt es aber eine Werft in Hamburg, die diese Rümpfe praktisch kaufen und dann aus diesen angehenden Fischerbooten, ich sag das Wort nicht, diese
Wohnschiffe
bauen. Ja. Richtig, Wohnschiffe, wo du Kabinen hast und eben auch eine Küche und Kühlschränke und so, dass sie eben eigentlich ein bisschen wie eine Wohnung mit viel Außenbereich dann darauf dich aufhalten kannst. Das heißt, ich musste nicht viel umbauen, aber das Schiff ist genauso alt wie ich. Also Baujahr 79 war auch ein bisschen so ein Grund, warum ich das auch unbedingt haben wollte. Es passt irgendwie. Wir verstehen uns gut, wir zwei. Mhm. Und das war mir wichtig, dass auch alles so weit in Ordnung ist, dass ich nicht anfangen muss mit totalen Umbauten, weil diese Daily-Arbeiten, die anfallen. Also ich sage mal, jetzt im Sommer ist es natürlich mehr draußen Deck machen und die ganzen den Rumpf herrichten, Unterwasserschiff machen und so weiter. Und das machst du im Sommer und im Winter bist du im Maschinenraum und machst Ölwechsel und machst den ganzen Scheiß, der anfällt. Es sind 2 große Dieselmotoren drin, die brauchen viel Liebe und viel Pflege. Und im Winter bin ich dann wieder eine Etage weiter unter mir jetzt hier. Da ist der Maschinenraum und dann liege ich da drin und sau mich mit Altöl voll.
Also, man denkt oder sieht auch so aus wie ein ständiger Urlaub, aber in Wahrheit ist es ein ständiges auf der Hut sein und reparieren und machen und schuften tatsächlich. Aber
na klar.
Ausgleichen ist es ja halt.
Ja, super Ausgleich und man hat immer was zu tun und man ist abgelenkt und man macht irgendwie auch eine schöne Arbeit. Also ein altes Schiff zu pflegen und zu erhalten ist ja auch eine tolle Aufgabe, weil ich überlege mir immer so, was so in, was weiß ich, 20, 30 Jahren ist, ob ich das Schiff dann auch noch haben werde und auch noch Bock habe auf diesen Lifestyle. Aber wenn es so wäre, dann ist es ja schon ein richtiger Oldtimer. Und das ist bei Schiffen also auch ähnlich, dass die dann nicht nur irgendwann vielleicht im Wert auch wieder steigen mit einem bestimmten Alter. Um das geht es mir auch gar nicht, sondern es geht einfach darum, dieses wunderschöne Schiff zu pflegen und zu erhalten und einfach am Start zu sein und es sich auch schön zu machen.
Schön. Und wenn ich jetzt angefixt wäre und auch sowas will, suche ich mir zuerst einen Liegeplatz oder zuerst ein Schiff?
Genau, was war zuerst das Ei oder das Huhn?
Ja.
Das ist so ein bisschen ähnlich die Frage, weil ohne Liegeplatz leider auch schwierig dann ein Schiff betreiben zu können. Was man aber sagen muss, ist natürlich, dass in den letzten 2 Jahren durch die Pandemie der Ansturm auf Schiffe immens gewachsen ist. Also du jetzt einen Liegeplatz suchen für meine Schiffsgröße ist in und um Berlin absolut aussichtslos, also gar keine Möglichkeit, da irgendwas zu finden. Es geht ja auch nicht nur um die Größe, also um die Länge vom Schiff, sondern auch um den Tiefgang. Die Berliner Gewässer sind ja relativ seicht und die Marinas sind teilweise, haben die gar nicht den Tiefgang, dass ich da reinfahren könnte mit dem Klopper hier. Und von dem her ist es also, ja, was macht man zuerst? Ich würde vernünftigerweise sagen, such den Liegeplatz, aber den findest du nicht, also spring ins kalte Wasser und kauf den Schiff.
Gut, dann so.
Okay.
Und man sieht dich wiederum auf Instagram sehr häufig an Deck am Grill und an den Kochplatten stehen. Deine zweite große Leidenschaft neben dem Schiff in Schuss halten. Das Kochen offenbar. Mittlerweile ja sogar damit auf Amazon Music so eine eigene Kochshow geschafft. Angefangen hat es aber einfach, ich glaube, durch Leidenschaft und dass du das immer fotografiert und online gestellt und deine Fans damit irgendwie zumindest optisch beglückt hast.
Richtig, genau, optisch. Ja. Probieren kann halt keiner, ob man da von Glück sprechen will oder nicht. Dahingestellt, es gelingt
aber ja nicht. Sieht immer sehr lecker aus, zumindest.
Vielen Dank. Also ich koche sehr viel und sehr, sehr gern und bin da total interessiert, was man alles so machen kann und habe eben irgendwann angefangen, auch ganz ehrlich gesagt, ein bisschen aus Langeweile raus, weil eben das Tourneeleben ist weggefallen. Das Album war gerade irgendwie frisch draußen. Also man hat gesagt, man muss jetzt auch nicht unbedingt irgendwie wieder ins Studio oder so. Das war sehr, sehr viel Zeit. Und daraufhin habe ich angefangen, einfach mal mein Hobby so ein bisschen darzustellen. Waren die Leute erstmal natürlich ein bisschen erschrocken und haben gesagt, was macht er denn jetzt? Irgendwie zwingt er an zu kochen. Aber es war wirklich so, dass eben dann Amazon Music da aufmerksam geworden ist drauf und gesagt hat, hey, super cool, da könnte man auch eigentlich was machen da draus. Dann sage ich, ich habe seit 4 Jahren ein fertiges Musik-Koch-Show-Konzept in der Schublade liegen. Da bin ich aber noch nicht dazu gekommen, dieses Konzept irgendwann mal rauszuziehen, weil die Zeit immer fehlt. Mit Instrumo bist du einfach irgendwie das ganze Jahr oder gefühlt das ganze Jahr unterwegs. So war es also dann, dass ich gefragt habe, ob die das mal sehen wollen, das Konzept. Und dann hat er gesagt, klar, schick her, wollen wir unbedingt sehen. Habe ich es rübergeschickt, nach 2 Tagen klingelt das Telefon, super geil, gefällt uns total gut, wollen wir gerne machen. Die Show heißt Herdbanger, also wie der Headbanger, nur mit Herd, der Herdbanger. Und ich habe bisher leider nur 3 Shows machen können, weil alles ein bisschen langsamer geht als gedacht. Und ich denke auch, dass ich das nicht mehr mit Amazon Music machen werde in Zukunft, sondern ich spreche gerade mit anderen Anbietern und anderen Sendern und anderen Kanälen. Da wird es wahrscheinlich zum Herbst oder spätestens zum Winter Neuigkeiten geben und der Herdbanger wird auf jeden Fall weitergehen, aber eben mit einem neuen Anbieter. Das Konzept von der Show sieht eigentlich so aus, dass ich mit befreundeten Musikern koche und mich treffe und natürlich was trinke, viel auszutauschen habe, also wir quatschen viel, aber wir machen natürlich auch Musik und spielen live in Konstellationen, die es natürlich vorher noch nie gegeben hat, auch ohne Netz und ohne doppelten Boden, also es ist nichts geprobt. So hat sich also zugetragen, dass ich in der ersten Sendung war, der Christoph Schneider da von Rammstein, Sir Frank Doe von The Boss Hoss und Tobi Fischer von The Boss Hoss. Heißt, alles Schlagzeuger. Wir waren 4 Schlagzeuger und haben dann die erste Show da abgerissen, was sehr lustig war, nur mit Drummern irgendwie ein bisschen zu jammen und so. In der zweiten Show hatte ich Knorkator und Evil Jared, den Bassisten von der Bloodhound Gang, zu Gast. Das war ziemlich cool, weil wir konnten eine richtige Band machen. Stumpen hat gesungen, Basti Bauer hat Gitarre gespielt, Evil Jared hat wie früher Bass gespielt und ich Schlagzeug. Das heißt, wir hatten eine richtige kleine Band, haben auch ein paar Songs irgendwie ungeprobt, live performt aus dem Stegreif, war ganz lustig. Und in der dritten Show war unsere geliebte Doro Pesch am Start, die Queen of Metal. War super schön, mit ihr mal 2 Stunden zu haben und einfach zu quatschen. Es war übrigens sehr lustig, ich muss kurz ausholen, als ich Doro Pesch angerufen habe und ihr sie fragen wollte, ob sie Bock hat, Gast zu sein in meiner Kochshow Herdbanger, hat sie gesagt, naja, habe ich erst mit dem Management telefoniert, dann hat das Management gesagt, klingt ganz gut, könnte sein, dass sie Bock darauf hat, wenn ja, dann ruft sie dich zurück. Dann hat es 5 Minuten gedauert, ist Doro am Telefon und sagt, hey Specki, wie sieht's aus und alles klar bei dir? Ist ja krass, die Show, cooles Konzept. Weißt du, ich habe irgendwie in meinen 35 Jahren Karriere Alfred Biolek abgesagt, ich habe Tim Melzer abgesagt, die ganzen TV-Köche, weil ich kann nicht kochen und ich will nicht kochen. Aber deine Show klingt cool und weißt du was, ich komme. So. Super. Und dann hat also Doro Pesch wirklich jetzt nach 35 Jahren und 20 Anfragen für verschiedene Kochshows endlich mal eine zugesagt und das war meine.
Ja. Sehr schön, es musste nur der richtige Koch kommen. Sehr schön.
Ja, ich bin ja gar kein Koch, ich bin ja Schlagzeuger.
Aber was kochst du denn da so, wenn du nicht schlagzeugst? Das sieht schon immer sehr exquisit aus und abenteuerlich. Also im positiven Sinne abenteuerlich.
Ja, also ich experimentiere gern rum und ich bin eigentlich sehr, sehr offen. Also in der Kochshow ist es so, bei Herdbänger wünscht sich eigentlich der Gast, was er kochen möchte oder er sagt mir sein Lieblingsgericht und wir versuchen es einfach noch ein bisschen besser oder ein bisschen anders hinzukriegen. Ich wälze dann viele Rezepte und guck mal, was man irgendwie machen kann aus einem stinknormalen Wiener Schnitzel, um mal so zu sagen. Kann aber auch nach hinten losgehen, ist aber vielleicht auch das Spannende bei Herdbänger, dass nicht alles gelingen muss. Ja, wie gesagt, ich bin kein Profikoch und auch kein Sternekoch und auch kein TV-Koch, sondern ich koche mit Kumpels und wir trinken Bier und machen Musik und quatschen. Und das ist eigentlich eine ziemlich entspannte Atmosphäre. Aber wenn du schon wissen willst, was ich denn immer so koche, also bin ja eigentlich auch ein Fan der deutschen Küche, muss ich ganz ehrlich sagen, die ja auch wieder so eine kleine Revolution erlebt. Die ist ziemlich angesagt inzwischen, weil man eben auch teilweise ein bisschen kombiniert und sich ein bisschen mehr traut als früher. Früher war die deutsche Küche halt eine sehr, sehr rustikale und einfache Küche. Teilweise auch arme Leute Küche, sage ich mal, die aber auch sehr gut sein kann natürlich. Mhm. Aber jetzt kommen einfach auch so neue Ideen damit rein und das finde ich super. Und ansonsten, ich esse gern Fleisch, ich esse gern Fisch, aber ich bin auch mit veganen Sachen ja so am Experimentieren, macht auch total Spaß. Habe jetzt auch wieder von einer Firma, die vegane Produkte herstellen, ganz viele Sachen geschickt bekommen, die eben wollen, dass ich da mal rum experimentiere und die wollen ein Kochbuch machen, wo ich zwei Gerichte beisteuern soll. Also auch toll, dass ich inzwischen gefragt werde, nicht nur, ob ich irgendwo trommeln kann, sondern auch, ob ich irgendwo kochen kann.
Der Kochinfluencer, auf jeden Fall.
Ja, ja so, also ob es gleich schon zum Influencer reicht, ist eine gute Frage. Aber ich werde auf jeden Fall teilweise auch ein bisschen als Koch oder als Kochinteressierter wahrgenommen. Und das macht natürlich großen Spaß und ist cool, so ein kleines bisschen neues Standbein zu haben, ohne dass ich jetzt sage, dass es sein müsste. Aber es ist ein schöner Ausgleich zu In Extremo.
Also das Restaurantschiff Speckhardt, so weit ist es noch nicht, aber
es ist nee, so weit bin ich noch nicht. Ja. Gute Idee vielleicht. Irgendwann könnte ich mal drüber nachdenken, sowas zu machen. Aber da geht noch ein bisschen Wasser die Spree runter bis dahin.
Sehr schön. Weiteres, naja, Hobby ist auch da falsch gesagt. Zeitvertreib in der livelosen Zeit ist euer In Extremo Podcast mit dem auch sehr schönen Titel. Dafür habt ihr ein Händchen offenbar, dem Herdbänger Rasenherz mit TZ. Sehr schöner Name. Was passiert in dem Podcast für die Hörer, die ihn noch nicht gehört haben?
Also, der Podcast läuft ja, der Podcast läuft bei Rotantenne und den mache ich mit meinem lieben Freund und Kollegen Basti Lange, der Gitarrist von In Extremo, zusammen und wir sind so ein bisschen wie die Jungfer zum Kind gekommen, weil wir einfach angefragt wurden, ob wir sowas machen wollen und dann ist es eben so, ich bin nicht besonders Podcast erfahren natürlich gewesen vorher. Man arbeitet sich so langsam da ein bisschen rein und kriegt ein Gefühl dafür. Aber wir haben einfach gesagt, du weißt du was, wir setzen uns da hin und fangen an zu quatschen. Und dann werden wir einfach mal gucken, ob die Leute am Ende hinhören oder ob sie sagen, nee, das ist gar nichts für mich. Natürlich haben wir jetzt auch inzwischen Gäste. Wir hatten in der ersten Show unsere Freunde von Heaven Shall Burn. Dann war unser Dr. Pimonte mal zu Gast, unser Harfenspieler von In Extremo. Wir werden demnächst, das sage ich jetzt mal noch nicht, vielleicht mache ich es noch ein bisschen spannend, noch mit weiteren Gästen zu tun haben. Der Podcast läuft immer am ersten Freitag des Monats bei Rockantenne oder auch überall dann da, wo man Podcasts hören kann. Und so ein richtiges Konzept gibt es da eigentlich nicht. Basti und ich setzen uns zusammen und haben eine gute Zeit mit entweder angenehmen Gästen oder eben auch mal zu zweit.
Sehr schön. Klingt angenehm und sollte man auf jeden Fall hören, wenn man es noch nicht getan hat und vom Metal Hammer Podcast genug hat, beziehungsweise da schon alle Aspekte durchgehört hat, sollte man dann zu meiner Herz switchen.
Sehr gut.
Sehr schön. Ja, dann, du willst nicht verraten, wer euer nächster Gast ist, dann halt nicht.
Ja, ich kann es auch verraten, warum ich es nicht verraten kann. Ich habe nämlich gerade versucht, mit ihm zu telefonieren, und ich habe mit ihm telefoniert, aber er kann für die nächste Ausgabe nicht. Jetzt habe ich ihn angefragt für die übernächste Ausgabe. Also es wäre jetzt zu viel vorausgegriffen. Aber es wird super cool und sehr, sehr lustige Truppe, die uns da besuchen kommt.
Sehr schön, sehr schön. Ja, dann bin ich da gespannt. Werde auch da mal reinhören.
Ja, sehr gerne.
Danke dir, dass du Gast in unserem Podcast warst, in unserer lustigen Truppe.
Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass du angefragt hast. Mich hat sehr gefreut, für den Metal Hammer mal wieder aktiv zu werden. Hat ja schon öfter mal irgendwas zusammen gemacht oder auch beim Metal Hammer Award wie lange ist es? Ja, 3 Jahre inzwischen oder was?
Ja, bestimmt.
Da durfte ich eine Laudatio halten für Disturbed, weiß ich noch. Das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Da war ich sehr aufgeregt, weil ich auf eine Bühne musste und wirklich in ein Mikrofon sprechen musste. Das war ganz komisch. Jetzt ist es ja wie eine ganz stinknormale Unterhaltung unter Kumpels. Ja. Ja. Also etwas einfacher. Ja, aber vielen Dank, dass du gefragt hast und jederzeit wieder.
Immer wieder gerne und hoffentlich dann auch bald mal wieder in echt und natürlich in Extremo auf der Bühne.
Sehr gerne.
Und im Podcast Super. Und im Herdbanger und am Schiff und überall.
Sehr vielen schön. Herzlichen Dank.
Ich danke dir. Viele
Grüße.
Bis bald.
Und auf bald. Tschüss.
Und schon sind wir wieder zurück im Hafen. Ja, so ein Hausboot klingt nicht unspannend. Könnte ich mich auch mal draufsetzen.
Aber ich glaube, so ein Hausboot ist auch gar nicht so einfach zu... Also man hat so eine Wohnung so als Mieter und dann, Scheißhaus kaputt, ey Vermieter, mach was. Aber so ein Hausboot ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu pflegen, zu hegen, zu bewirtschaften, zu schützen, dem Wetter gerecht fit zu machen, etc. etc. Ich glaube, das ist schön, da zu wohnen, wunderschön wahrscheinlich sogar, aber mehr Arbeit, als man als Otto-Normalverbraucher denken mag.
Auf jeden Fall. Es ist nicht das Aussteigerleben, das man sich vorstellt. Es ist eigentlich eher Handarbeit, das Einsteigerleben.
Tom Huntington, Arbeit, das Einsteigerleben.
Das Einsteigerleben. Ich glaube, wir steigen jetzt aus dieser 18. Episode des Podcasts.
Ja, vor allen Dingen, falls ihr es nicht gemerkt habt, liebe Leute, das war dieses Mal The Fast and Furious Podcast. Schneller geht's nicht. Kessel Reader und Zakofantenmann. In fast nur noch nicht mal 50 Minuten haben wir euch das Wichtigste vom Wichtigen vom Heavy Metal erzählt.
Und wenn wir es jetzt schaffen, tatsächlich auch ein Ende zu finden und es nicht wieder um Kopf und Kragen reden in den letzten Minuten, dann wirkt das fast schon professionell, was wir hier machen.
Wir machen das einfach so. Ich sag schon mal Ciao Kakao, Maximum Metal, denkt dran, unsere Playlist zu hören und zähle einfach rückwärts. 4, 3...
Wie geht's weiter? Am 6.8. sehen wir uns wieder.
Nein, 2, 1. Du musst jetzt, also 0
und 666, ja.
In diesem Sinne.
Maximum Metal.